Wer Christus nur als großen Lehrer oder machtvollen Retter kennt, ahnt oft nicht, wie reich die Bibel ihn schildert. In den Bildern des Propheten Jesaja taucht eine überraschende Kombination auf, ein junger Spross und eine Frucht aus der Erde, eine Herrlichkeitswolke und ein schützendes Zelt. Hinter diesen Bildern steht die Frage, wie der ewige Gott sich selbst ausweitet, Menschen in seine Herrlichkeit hineinzieht und sie mitten in Hitze, Sturm und Dunkelheit bewahrt. Christus als Spross Jehovas, Gott breitet sich in die Menschheit aus. Wenn Jesaja von dem Spross des Herrn spricht, öffnet sich ein stilles, aber kraftvolles Bild. Der ewige Gott gleicht einem großen, verborgenen Baum, dessen Leben in einer neuen Triebspitze sichtbar wird. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein. Dieser Spross ist Christus. In ihm wächst Gott gleichsam aus der unsichtbaren Sphäre seiner Gottheit in die sichtbare Welt der Menschen hinein. Was von Ewigkeit her verborgen war, bricht in der Zeit hervor, nicht als abstrakte Idee, sondern als Person mit Gesicht, Stimme und Herzschlag. Jesaja fasst dieses Wunder in die Verheißung, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Wenn Matthäus diese Worte aufnimmt, wird deutlich, wie konkret Gott sich festlegt, Immanuel heißt Gott mit uns, nicht nur Gott über uns oder Gott vor uns. Der Spross Jehovas ist die Bewegung Gottes zu uns hin, sein eigenes Leben, das in unser Erdreich hineinwächst. Der Spross Jehovas macht deutlich, dass Jehova ein großer Baum, eine große Pflanze ist. Der Spross dieser Pflanze ist eine neue Entwicklung, durch die Jehova durch seine Menschwerdung vermehrt wird und sich ausbreitet. Bevor Jesus geboren wurde, existierte unser unbegrenzter Gott lediglich im Bereich seiner Göttlichkeit. Vor seiner Menschwerdung besaß er keine Menschheit. Vor ungefähr 2000 Jahren wurde Gott Mensch. In dieser Menschwerdung verzweigte er sich in seiner Göttlichkeit hinein in die Menschheit. In der Menschwerdung Christi berührt der Spross Jehovas die Erde nicht nur äußerlich, sondern nimmt unsere Menschlichkeit wirklich an. Und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns. Der, der im Anfang bei Gott war und selbst Gott ist, tritt in die Begrenzungen eines menschlichen Leibes ein, mit Müdigkeit, Hunger, Tränen und Freude. Der Hebräerbrief bezeugt, da darum die Kinder Anteil bekommen haben an Blut und Fleisch, hat auch er in gleicher Weise an denselben Anteil erhalten. Gott scheut sich nicht vor dem Staub, aus dem er Adam geformt hatte, im Gegenteil, er betritt genau diesen Raum, um ihn zu durchdringen und zu verwandeln. Der Spross Jehovas zeigt, dass Gott sich nicht an der Schwachheit des Menschen vorbeibewegt, sondern sie in Christus aufnimmt. So wird Jesus der wahre Gott und zugleich der vollkommene Mensch, ungeteilte Gottheit, wirkliche Menschheit, in einer Person vereint. Weil dieser Spross Gottes eigenes Leben in die menschliche Sphäre trägt, wird er zur inneren Schönheit des Volkes Gottes. Jesaja sieht voraus, dass der Spross zur Zierde und zur Herrlichkeit sein wird für die, die in Zion übrig bleiben. Nicht mehr äußere Pracht, politische Macht oder religiöse Leistung tragen die Würde des Volkes, sondern der in ihrer Mitte gegenwärtige Christus. Petrus greift dieses Geheimnis auf, wenn er schreibt, dass Gott uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Teilhaber der göttlichen Natur zu werden bedeutet nicht, im Wesen zu Gott zu werden, es heißt, dass Gottes eigene Art, seine Liebe, Heiligkeit, Treue, Sanftmut, unser Inneres prägt. Wo Christus als Spross Raum gewinnt, verändert sich die Atmosphäre eines Lebens, ein Mensch wird zugleich wahrhaftig und barmherzig, entschlossen und doch mild, innerlich geklärt und trotzdem nahbar. So wird verständlich, warum Jesaja den Spross Jehovas als Schmuck beschreibt. Wer Christus trägt, braucht sich nicht mehr über Titel, Erfolg oder Anerkennung zu definieren. Die eigentliche Würde liegt darin, dass Gott selbst sich in der Menschlichkeit dieses Menschen widerspiegelt. Manchmal zeigt sich diese Herrlichkeit unscheinbar, in einem stillen Vergeben, in einem Wort der Wahrheit, das ohne Härte gesprochen wird, in einer Geduld, die sich nicht erklären lässt. Gerade in solchen Momenten leuchtet etwas von dem auf, was Jesaja sah. Das kann trösten, wenn man sich klein, übersehen oder unzulänglich fühlt. Der Spross wächst nicht nur in die große Geschichte Gottes hinein, sondern auch in die unscheinbaren Furchen eines individuellen Lebens. Dort, wo ein Herz sich von ihm berühren lässt, beginnt eine Verwandlung, die Schritt für Schritt eine leise, aber reale Herrlichkeit hervorbringt. Diese Hoffnung darf tragen, Gott bleibt nicht auf Distanz, sondern lässt sein eigenes Leben in unsere Menschlichkeit einwurzeln, bis sie unter seiner Hand zu etwas wird, das ihn widerspiegelt. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Dass Christus der Spross Jehovas ist, stellt unsere Sicht auf uns selbst und auf Gott in ein neues Licht. Gott bleibt nicht der ferne Maßstab, vor dem wir immer zu kurz kommen, sondern er ist der, der in Christus zu uns herabsteigt, um unser Menschsein zu durchdringen. In den Spannungen des Alltags, zwischen Ansprüchen, Versagen und Sehnsucht, bedeutet das, entscheidender als das Bild, das wir nach außen abgeben, ist die stille Realität, dass Christus in uns wächst. Sein Leben macht uns nicht übermenschlich, aber es schenkt eine andere Qualität von Menschlichkeit, fähig zur Wahrheit ohne Zynismus, zur Demut ohne Selbstverachtung, zur Stärke ohne Härte. Wo wir lernen, ihm Raum zu geben, wird unser Leben zunehmend von innen her geadelt. Gerade dort, wo wir unsere Begrenzungen am deutlichsten spüren, kann der Spross Jehovas in besonderer Weise Gestalt gewinnen und unsere Menschlichkeit in eine Trägerin seiner Herrlichkeit verwandeln. Christus als Frucht der Erde, göttliches Leben wird in Menschen vermehrt. Wenn Jesaja in einem Atemzug vom Spross des Herrn und von der Frucht des Landes spricht, verbindet er Himmel und Erde in der Person Christi. Der Spross betont den Ursprung in Gott, die Frucht betont das Wachsen in unserem Boden. Christus ist nicht nur der, der von oben kommt, sondern auch der, der wirklich aus der Erde hervorgeht. Lukas lässt Elisabeth bekennen, gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. In ihrem Leib reift der Sohn Gottes heran. Damit nimmt der ewige Christus unsere Herkunft ernst, er wird nicht nur Mensch im Allgemeinen, sondern Frucht einer konkreten menschlichen Geschichte, hineinverflochten in Familie, Volk und Zeit. So macht Gott deutlich, dass er unser irdisches Dasein nicht umgeht, sondern darin Wurzeln schlägt. Christus ist auch die Frucht der Erde. Als Maria zu Elisabeth kam, rief Elisabeth mit lauter Stimme, gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Die Frucht im Leib Marias war Jesus. Er war in ihrem Leib als die Frucht der Erde. Der erste Mensch wurde aus dem Staub der Erde geformt, da formte Jehova Gott den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Lebensatem in die Nasenlöcher. Dieser Mensch verfiel unter die Macht der Sünde und des Todes. In Christus, der Frucht der Erde, betritt der zweite Mensch denselben Boden, aber mit einem anderen Auftrag. Er bringt in unsere Erde ein Leben, das nicht vom Tod verschlungen werden kann. Der Hebräerbrief sagt über ihn, da darum die Kinder Anteil bekommen haben an Blut und Fleisch, hat auch er in gleicher Weise an denselben Anteil erhalten, damit er durch den Tod den vernichte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Dieses Leben bleibt nicht allein. Jesus selbst deutet sein Sterben und Auferstehen mit dem Bild des Weizenkorns, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Als Frucht der Erde fällt Christus in das Erdreich dieser Welt, durchschreitet Tod und Grab und kommt in der Auferstehung als vielfach vermehrtes Leben hervor. So erklärt sich, warum Jesaja sagen kann, dass die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels wird. Gottes Ziel ist nicht nur, in einem einzigartigen Menschen seine Fülle zu zeigen, sondern dieses Leben in vielen Menschen zu vervielfältigen. Wo Menschen Christus im Glauben aufnehmen, wird sein Auferstehungsleben in ihnen wirksam. Das ist keine abstrakte Idee, sondern eine stille, konkrete Verwandlung. Charakterzüge, die zuvor von Angst, Stolz oder Bitterkeit bestimmt waren, werden von innen her bearbeitet. Es wächst ein Mensch heran, der zugleich himmlisch ausgerichtet und tiefmenschlich bleibt, fähig zu Tränen und doch von Hoffnung getragen, ansprechbar und doch innerlich fest, klar im Urteil und doch von Liebe durchzogen. Christus als Frucht der Erde verbindet Gottes Herrlichkeit mit unserem Alltag. Sein Leben entfaltet sich nicht in einem sterilen Raum, sondern mitten unter Arbeitsdruck, Konflikten, Freude und Sorgen. Gerade dort wird sichtbar, wie göttliches Leben in Menschen Frucht bringt, in der Art, wie jemand nach einer Verletzung nicht bei der Kränkung stehen bleibt, darin, wie Versprechen eingehalten werden, obwohl es einen Preis kostet, in der leisen Ausdauer eines Gebets, das nicht sofort erhört wird. Dieses Wachstum geschieht oft unspektakulär, wie eine Frucht, die im Verborgenen reift. Doch es trägt eine Verheißung in sich: Was Gott in Christus als Frucht der Erde eingepflanzt hat, wird nicht ohne Ertrag bleiben. Darin liegt Trost für alle, die das eigene Herz als hart oder ausgelaugt erleben. Der Boden mag schwach sein, aber die Kraft liegt im Samen. Wo Christus Raum findet, wird sein Leben sich vermehren und eine Frucht hervorbringen, die schon jetzt etwas von der kommenden Pracht seines Reiches ahnen lässt. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Christus als Frucht der Erde lädt dazu ein, die eigenen Lebensumstände nicht nur als Last, sondern auch als Ackerboden zu verstehen, in den Gottes Leben hineinfällt. Er scheut sich nicht vor Unvollkommenheit, Geschichte und Begrenzung, sondern nimmt sie in seine Hand und benutzt sie, um sein Auferstehungsleben zu entfalten. Das bewahrt vor Selbstverachtung ebenso wie vor Überforderung. Die eigentliche Kraft liegt nicht in unserer geistlichen Tüchtigkeit, sondern in der Frucht, die Christus selbst hervorbringt. Wo ein Mensch mit seiner Zerbrechlichkeit an ihm festhält, wächst ein Charakter heran, der die Sanftmut und Wahrhaftigkeit des Herrn widerspiegelt. Dieser Prozess ist oft langsam, manchmal schmerzhaft, aber er trägt eine tiefe Würde in sich. Gott selbst ist am Werk, um aus gewöhnlicher Erde ein Feld zu machen, auf dem seine Herrlichkeit sichtbar wird. Herrlichkeitsdach und Gnadenzelt, Christus als schützende Gegenwart Gottes. Aus dem Spross Jehovas und der Frucht der Erde erwächst bei Jesaja ein zweites Bildpaar, Christus als Herrlichkeitsdach und als Gnadenzelt. Nachdem von Reinigung und Läuterung die Rede war, heißt es: Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Hier knüpft Jesaja an die Wüstenwanderung an. Damals bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, und die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung, und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke. Die Wolke war nicht nur Zeichen, sondern Schutzraum, sie schirmte vor der sengenden Sonne und leitete durch dunkle Nächte. Jesaja überträgt dieses Motiv auf den kommenden Christus. In ihm wird die Herrlichkeit Gottes selbst zu einem Dach, das über seinem Volk ausgebreitet ist. In Jesaja 4 finden wir zwei Paare dessen, was Christus ist. Das erste Paar ist der Spross Jehovas und die Frucht der Erde. Das zweite Paar begegnet uns in den Versen 5 und 6, wo Christus als eine überdeckende Decke der Herrlichkeit und als eine überschattende Hütte der Gnade gesehen wird. Das zweite Paar ist die Folge des ersten und wird durch das erste Paar hervorgebracht. Die Formulierung "über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein" ist bemerkenswert. Die Herrlichkeit Gottes braucht keinen Schutz, sie ist der Schutz. Was überdeckt wird, ist nicht Gott, sondern das, was ihm gehört: Zion, Jerusalem, die Versammlungen. Wo Christus seine Gemeinde sammelt, breitet er gewissermaßen einen unsichtbaren Baldachin aus, unter dem sein Volk bewahrt wird. Das nimmt den Blick weg von der Idee, dass Christen vor allen Stürmen bewahrt blieben. Jesaja spricht nicht von der Abschaffung der Hitze oder des Regens, sondern von einem Dach, zum Schatten, vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Hitze, Dunkelheit und Sturm bleiben reale Erfahrungen. Doch mitten darin ist Christus als Herrlichkeitsdach eine größere Realität. Er ist die Gegenwart Gottes, die über allem steht und die Situation in einen Raum verwandelt, in dem Gott nicht mehr fern, sondern schützend nahe ist. Gleichzeitig beschreibt Jesaja Christus als Laubdach und Obdach, Bilder, die an Zelt und Hütte erinnern. Das Alte Testament erzählt, wie die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllte und Mose nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen konnte, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Im Neuen Testament nimmt Johannes diese Linie auf und schreibt von Christus: Das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns. Gottes Herrlichkeit wohnt nicht mehr in einem Zelt aus Stoff, sondern in der Menschlichkeit Jesu. In dieser Menschlichkeit begegnet uns Gott nicht nur als Majestät, sondern als Gnade. Paulus hat das so erfahren, dass der Herr zu ihm sagte: Meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Christus ist nicht nur ein hohes Dach über den großen Versammlungen seines Volkes, sondern auch ein ganz persönliches Gnadenzelt, unter das ein ausgelaugter, angefochtener Mensch sich bergen darf. Damit erhält die Erfahrung von Schwachheit, Bedrängnis und Dunkelheit eine neue Deutung. Sie ist nicht mehr das Gegenargument gegen Gottes Gegenwart, sondern der Ort, an dem das Herrlichkeitsdach und das Gnadenzelt sich als tragfähig erweisen. Die äußere Hitze der Anforderungen, die innere Dunkelheit von Zweifel oder Trauer, der Sturm von Konflikten und Verlusten, all das bleibt ernst. Und doch liegt, geistlich gesehen, ein Dach über diesem Gelände. Nichts davon findet im offenen Gelände statt, alles spielt sich unter der Herrlichkeit und Gnade Christi ab. Das nimmt der Not nicht ihre Schärfe, aber es entzieht ihr die letzte Deutungshoheit. Wer so lernt zu sehen, entdeckt mitten im Unwetter Zeichen der Bewahrung, eine unerwartete Ruhe, ein Wort der Schrift zur rechten Zeit, einen Menschen, der zur Stütze wird. Jede dieser Spuren ist wie ein Tropfen, der von dem darüber ausgespannten Dach herabfällt. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Christus als Herrlichkeitsdach und Gnadenzelt lenkt den Blick weg von der Vorstellung, dass wahres Glaubensleben ein sturmfreies Dasein bedeute. Die Schrift beschreibt einen Herrn, der seine Gegenwart gerade dort als Dach und Hütte erweist, wo Hitze und Wolkenbruch real sind. Für den Einzelnen heißt das, Schwachheit, Druck und innere Dunkelheit sind nicht das Zeichen, dass Gott sich zurückgezogen hätte, sondern Orte, an denen seine Gnade in besonderer Weise aufleuchten kann. Für die Gemeinde bedeutet es, dass ihre eigentliche Sicherheit nicht in Strukturen, Begabungen oder Zahlen liegt, sondern in dem unsichtbaren Baldachin der Gegenwart Christi. Diese Sicht kann gelassener machen im Umgang mit Ecken, Kanten und Brüchen, persönlich wie gemeinsam. Unter seinem Dach ist Raum für Heilung, für Reifung und auch für Neubeginn. Wer sich von dieser Zusage prägen lässt, wird nüchtern gegenüber den Stürmen, aber tief getröstet durch die Gewissheit, über allem, was kommt, spannt sich die treue, bergende Gegenwart des Herrn. Herr Jesus Christus, Spross Jehovas und Frucht der Erde, danke, dass du als wahrer Gott und wahrer Mensch in unsere Welt hineingekommen bist und eine neue Wirklichkeit eröffnet hast. Du bist unsere innere Schönheit und Herrlichkeit, unsere menschliche Vorzüglichkeit und unser sanfter Glanz inmitten einer rauen Welt. Du bist das Dach der Herrlichkeit über allem, was dem Vater gehört, und das Zelt der Gnade über jedem deiner Kinder. Wo wir uns schwach, ausgedörrt oder vom Sturm getroffen erleben, hüllst du uns nicht in Vorwürfe, sondern in deine Gegenwart ein. Lass dein göttliches Leben in uns wachsen und sich vermehren, bis dein Charakter unsere Härte, unsere Angst und unsere Leere überformt. Stärke die Müden, tröste die Gebrochenen, richte die Zweifelnden auf und lass uns schon heute etwas von jener kommenden Pracht schmecken, in der du alles neu und schön machen wirst. Dein Name sei unsere Zuflucht, dein Kreuz unsere Hoffnung, deine Herrlichkeit unser Licht. In dir sind wir geborgen, getragen und auf die Vollendung hin unterwegs. Amen.